ARD.
If for some reason,
wenn nun aus irgendeinem Grund eine der beiden Parteien es sehr schwierig macht, werden wir einfach sagen, ihr seid dumm, ihr seid Dummköpfe, ihr seid schreckliche Menschen und wir werden es einfach lassen.
We're gonna just take a pass.
Nach US-Außenminister Rubio erhöht nun auch Präsident Trump den Druck auf die Beteiligten im Ukraine-Krieg und fordert, dass sich beide Seiten schnell auf ein Ende der Kämpfe verständigen.
Was sagen die Kriegsparteien zu dieser neuesten Ansage aus Washington? Wir blicken auf Reaktionen aus Kiew und aus Moskau.
Die russischen Angriffe auf die Ukraine gehen weiter. In der Nacht flogen wieder Raketen und Drohnen auf Kharkiv.
In Rom werden die Gespräche zwischen Washington und Teheran über das iranische Atomprogramm fortgesetzt.
Und in Jerusalem haben unter dem Eindruck des Gaza-Kriegs die Osterfeierlichkeiten begonnen.
Hallo, ich bin Laura Janke.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die USA werden offenbar ungeduldig. Eigentlich hatte US-Präsident Trump ja mal angekündigt, sobald er im Amt ist, werde er den Ukraine-Krieg innerhalb eines Tages beenden. Aber so ist es, wie wir wissen, nicht gekommen. Es gibt zwar immer wieder Versuche, zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln, aber viel ist dabei bisher nicht herumgekommen. Die Angriffe gehen unvermindert weiter. Und jetzt drohen die USA, sich aus den Verhandlungen für ein mögliches Friedensabkommen zurückzuziehen. Erst hat das US-Außenminister Rubio gesagt und dann, wenig später, auch Präsident Trump nochmal nachgelegt. Laura, was genau hat er denn da gesagt?
Ja, Trump hat gefordert, dass sich die Kriegsparteien endlich einigen und dass das sehr bald geschehen müsse. Einen konkreten Zeitraum hat er nicht angegeben, aber eben betont, es müsse schnell gehen. Und wenn das nicht der Fall sei, würden sich die USA nicht länger bemühen zu vermitteln. Wir haben es eingangs ja schon kurz im Ton von Trump gehört. Wenn eine Seite es schwierig macht, sind die USA raus. Trump hat gleichzeitig aber betont, dass er weiter an eine Lösung glaubt und dafür eigentlich auch gute Chancen sieht. Die Frage ist am Ende, wie das die beiden Kriegsparteien Russland und die Ukraine sehen. Wir schauen mal, was die bisher zu den Äußerungen aus Washington sagen. Und dazu hören wir zuerst Judith Schacht, Korrespondentin in Kiew.
Ja, Selenskyj hat gestern keine seiner täglichen Videobotschaften gepostet. Es gab auch sonst wirklich kein offizielles Statement von einer anderen Person aus der Führungsriege. Vielleicht denkt man hier, dass es klüger ist, erstmal abzuwarten. Und wenn man hier mit den Ukrainern spricht, mit den Menschen, dann sagen sie uns schon, ja, wir reden hier viel über die USA. Wir sind sehr enttäuscht darüber, dass wir uns nicht mehr auf sie verlassen können. Dieses Hin und Her macht uns mürbe. Aber gerade konzentrieren sich die Menschen wirklich nur auf das Osterfest. Das ist ein sehr hohes, wichtiges Fest in der Ukraine. Und man hofft hier wirklich, dass man ein paar friedliche Stunden verbringen kann. Also die Hoffnung haben die Menschen zumindest.
Aus der Ukraine ist also von offizieller Seite noch nichts zu hören. Wie der Kreml auf den wachsenden Druck aus den USA reagiert, berichtet Stefanie Markert.
Im Kreml lässt man sich nicht drängeln. Präsident Putins Sprecher Peskow sagte bei einem Briefing, die Kontakte laufen ziemlich kompliziert, denn auch das Ukraine-Thema ist natürlich nicht einfach. Russland strebt danach, den Konflikt beizulegen, seine eigenen Interessen zu sichern und ist offen für einen Dialog. Der Nachrichtenagentur TASS zufolge sieht Peskow gewisse Fortschritte, aber es stünden noch viele schwierige Beratungen an. Eventuell auch direkt mit US-Präsident Trump. Nur seien für diese Woche keine Kontakte geplant. Dank der bisherigen könne ein solches Gespräch, wenn nötig, aber sehr operativ abgestimmt werden. Von der Aussicht, die USA könnten ihre Friedensbemühungen einstellen, lässt man sich nach außen hin nicht unter Druck setzen. Kreml-Sprecher Peskow. Wir meinen, man kann schon einen gewissen Fortschritt feststellen. Dieser Fortschritt hängt mit dem provisorischen Moratorium des Angriffs auf Energieanlagen zusammen, an das sich Russland gehalten hat, was man von der Ukraine nicht sagen kann. Hier gehen die Meinungen beidseits der Front auseinander. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, Russland habe das Moratorium nie ernst genommen. Das ukrainische Außenministerium sprach sich diese Woche dafür aus, das Moratorium zu verlängern, obwohl Russland mehr als 30 Mal dagegen verstoßen habe. Russland dagegen wirft der Ukraine 80 Verstöße vor. Das Moratorium war zumindest ein Zugeständnis, das die USA Moskau abringen konnten. Kreml-Chef Putin hatte es nach einem Telefonat mit Präsident Trump am 18. März angeordnet. Und nun? Kreml-Sprecher Peskow. Ein Monat ist in der Tat vorbei. Momentan hat der Oberbefehlshaber Präsident Putin keine neue Order gegeben. Die Dynamik nach den Pariser Gesprächen, bei denen die Europäer mit am Tisch saßen, schmeckt Moskau indes nicht. Peskow begründete vor der Presse, man hätte von den Europäern jüngst keine Aufrufe zum Frieden gehört, nur zu einer weiteren Militarisierung. Da kommt Moskau die deutsche Debatte um eine mögliche Lieferung weitreichender Taurus-Marschflugkörper zu Pass. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa: Da der Kampfeinsatz dieser Marschflugkörper ohne direkte Hilfe der Bundeswehr nicht möglich ist, wäre ein Angriff auf russische Infrastruktur, CDU-Chef Merz hat die Krimbrücke als Ziel identifiziert, eine direkte Beteiligung der BRD an militärischen Operationen auf Seiten des Kiewer Regimes mit allen Konsequenzen, die sich daraus für Deutschland ergeben. Moskau gefällt sich immer wieder darin, den Spieß umzudrehen. Dabei hat Präsident Putin den von den USA kürzlich vorgelegten Vorschlag für eine bedingungslose Waffenruhe im Unterschied zur Ukraine abgelehnt.
Und wenn wir auf die aktuelle Lage in der Ukraine schauen, scheint ein möglicher Frieden weit entfernt. Jeden Tag werden neue Angriffe gemeldet. Und auch dieses Osterwochenende macht da wohl keine Ausnahme.
Ja, Russland hat in der vergangenen Nacht wieder Raketen und Drohnen eingesetzt, um Ziele in der Ukraine zu beschießen. Dazu zählte zum Beispiel die Großstadt Charkiw im Osten des Landes. Laut dem Bürgermeister wurden Wohngebiete attackiert. Erst gestern hatte es in der Stadt ja schon einen heftigen Angriff gegeben, bei dem ein Mann getötet und viele Menschen verletzt worden sind. Bei dem erneuten Angriff jetzt gab es nach bisherigem Kenntnisstand aber wohl keine Opfer. Russland meldet wiederum, dass die eigenen Truppen in der Ostukraine weiter vorrücken und sie ein weiteres Dorf unter ihre Kontrolle gebracht haben. Gleiches gilt angeblich für die Region Kursk im eigenen Land. Da hatte die Ukraine ja im vergangenen Sommer Gebiete besetzt.
Und damit kommen wir zur Lage im Nahen Osten. Aber dafür blicken wir heute erst einmal nach Rom. Warum?
Ja, dort läuft gerade die zweite Runde der indirekten Gespräche zwischen Vertretern des Irans und der USA über das iranische Atomprogramm. Zur Erinnerung, 2015 hatten die 5 UN-Vetomächte, also die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien und außerdem noch Deutschland, ein Abkommen mit dem Iran geschlossen. Vereinbart wurde damals, dass der Iran seine Atomaktivität streng begrenzt, im Gegenzug dafür aber die Sanktionen gegen das Land gelockert werden. Allerdings fühlt sich der Iran derzeit nicht mehr an das Abkommen gebunden. Warum das so ist, fasst ARD-Korrespondent Tilman Kleinjung aus dem Studio in Rom zusammen.
Die Gespräche über ein Atomabkommen mit dem Iran liegen ja auf Eis, seit der damalige US-Präsident Donald Trump dieses Atomabkommen im Jahr 2018 gekündigt hat. Seitdem ist tatsächlich nicht mehr viel passiert. Jetzt vor einer Woche wurden im Golfstaat Oman die Verhandlungen wieder aufgenommen zwischen Steven Witkoff, dem US-Sonderbeauftragten, und dem iranischen Außenminister Araghchi. Und tatsächlich sind die Spielräume nicht allzu groß. Wir wissen, dass der Iran, das wissen wir aus einem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde, in relativ kurzer Zeit, man spricht von Wochen, vielleicht Monaten, in der Lage sein sollte, mit dem, was er an Atommaterial zur Verfügung hat, an Nuklearmaterial zur Verfügung hat, eine Atombombe zu bauen. Das will nicht nur die USA verhindern, sondern das will vor allem auch Israel verhindern, und zwar möglicherweise auch mit einem Militärschlag. Und deshalb fordert eben Trump in diesen Verhandlungen, der Iran soll auf ein eigenes Atomprogramm verzichten. Und das will aber der Iran auf keinen Fall. Von daher kein ganz großer Verhandlungsspielraum gerade.
Und auch wenn der Spielraum für die Verhandlungen im Moment offenbar nicht sehr groß ist, die Möglichkeiten für einen Kompromiss scheint nicht vom Tisch zu sein. Noch einmal Tilman Kleinjung dazu.
Ja, der Iran steht sowohl außenpolitisch, Stichwort Israel, wie auch innenpolitisch massiv unter Druck. Da zeigen eben diese Sanktionen ihre Wirkung. Und deshalb gibt es wohl auch tatsächlich die Möglichkeit eines Kompromisses. Ansonsten würden ja diese Verhandlungen nicht wieder aufgenommen werden. Man darf sich diese Verhandlungen aber nicht so vorstellen, dass da die Verhandlungsparteien in einem Zimmer an einem runden Tisch sitzen, sondern Steve Witkoff sitzt mit seiner Delegation in einem eigenen Raum hier in der omanischen Botschaft in Rom und die iranische Delegation mit ihrem Außenminister in einem anderen. Und dazwischen vermitteln dann tatsächlich die omanischen Diplomaten.
Und die Gespräche in Rom laufen noch. Es ist jetzt Samstag, 14 Uhr. Zurzeit ist also noch unklar, wie es in dieser Sache weitergeht. Wir wechseln jetzt den Schauplatz und blicken auf die Osterfeierlichkeiten im Nahen Osten, die auch in diesem Jahr wieder unter dem Eindruck des Gaza-Krieges stattfinden. Unser Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler beschreibt, wie man in Jerusalem damit umgeht.
Die Auferstehungsfeiern haben in Jerusalem schon am frühen Morgen begonnen. Der lateinische Patriarch als höchster Vertreter der katholischen Christen im Heiligen Land nahm bei der Ostermesse in der Grabeskirche auch Bezug auf die aktuelle Lage. Alles heute scheine von Tod und Versagen zu handeln, sagte Kardinal Pizzaballa, auch mit Blick auf den Krieg im Gazastreifen. Aber Ostern sei eine Botschaft des Lebens, des Vertrauens und der Liebe. Am Mittag fand dann einer der Höhepunkte der orthodoxen Osterfeierlichkeiten statt, die Zeremonie des Heiligen Feuers, bei dem das Licht symbolisch in die Welt getragen wird. Viele, vor allem palästinensische Christen, wollten daran teilnehmen, aber viele kamen noch nicht einmal in die Altstadt von Jerusalem. Nach Polizeiangaben wurden sie aus Sicherheitsgründen ferngehalten, um große Menschenaufläufe zu verhindern. In diesem Jahr feiern die 13 in Jerusalem vertretenen christlichen Konfessionen erstmals seit 8 Jahren wieder zur gleichen Zeit Ostern. Obwohl beispielsweise die Feierlichkeiten der orthodoxen Christen einem anderen Kalender folgen, fallen in diesem Jahr die Feierlichkeiten zusammen. Deshalb ist in den Straßen von Jerusalem und an den heiligen Städten mehr los als im letzten Jahr. Viele Pilger aus dem Ausland sind aber den Feierlichkeiten angesichts des Kriegs im Gazastreifen und der Sicherheitslage ferngeblieben.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir im Studio war Laura Janka aus der Nachrichtenredaktion.
Dankeschön fürs Zuhören.